بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سبحانه وتعالى الله دمهان دبلتن الله سيجن هايل زن قفيت محمد صلى الله عليه وسلم Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 74 bis 79 von Surat An-Nisa. Ich lese wie immer, wie gewohnt, erst die deutsche Übersetzung vor. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 74. Vers: So sollen denn diejenigen auf Allahs Weg kämpfen, die das diesseitige Leben für das Jenseits verkaufen. Und wer auf Allahs Weg kämpft und dann getötet wird oder siegt, dem werden wir großartigen Lohn geben. Was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg, und zwar für die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern kämpft, die sagen, unser Herr, bringe uns aus dieser Stadt heraus, deren Bewohner ungerecht sind, und schaffe uns von dir aus einen Schutzherrn, und schaffe uns von dir aus einen Helfer. Diejenigen, die glauben, kämpfen auf Allahs Weg, und diejenigen, die ungläubig sind, kämpfen auf dem Weg der falschen Götter. So kämpft gegen die Gefolgsleute des Satans. Gewiss, die List des Satans ist schwach. Siehst du nicht jene, zu denen gesagt wurde, haltet eure Hände zurück und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe? Als ihnen dann aber vorgeschrieben wurde, zu kämpfen, fürchtete auf einmal eine Gruppe von ihnen die Menschen, wie sie Furcht vor Allah haben, oder mit noch größerer Furcht, und sagten, unser Herr, warum hast du uns vorgeschrieben, zu kämpfen? O, würdest du uns doch auf eine kurze Frist zurückstellen? Sag, der Genuss des Diesseits ist gering, und das Jenseits ist besser für jemanden, der gottesfürchtig ist, und euch wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Wo immer ihr auch seid, wird euch der Tod erfassen, und wäret ihr in hochgebauten Türmen. Und wenn sie etwas Gutes trifft, sagen sie, das ist von Allah. Und wenn sie etwas Böses trifft, sagen sie, das ist von dir. Sag, alles ist von Allah. Was ist mit diesem Volk, dass sie beinahe keine Aussage verstehen? Was dich an Gutem trifft, ist von Allah. Und was dich an Bösem trifft, ist von dir selbst. Und wir haben dich als Gesandten für die Menschen gesandt. Und Allah genügt als Zeuge. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Fähigkeit und den Erfolg dazu verleiht, diese Verse, die wir eben vorgelesen haben, zu verstehen und möglichst gut in die Praxis umzusetzen. Allah subhanahu wa ta'ala, wir hatten beim letzten Mal gesehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die gläubigen Menschen aufgefordert hatte, im 71. Vers auf der Hut zu sein. Und wir haben gesagt, dass auf der Hut zu sein, also sich in Acht nehmen vor den eigenen Feinden, bedeutet, dass man sich auch auf eine eventuelle Auseinandersetzung vorbereitet und nicht nur einfach aufmerksam ist, sondern eben sich darauf vorbereitet. Und darauf dies erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in mehr als einem Vers im Koran, dass die Gläubigen sich auch vorbereiten auf einen eventuellen Kampf, auf eine eventuelle Auseinandersetzung. Und dass dies eben zur Gehorsamkeit Allahs gehört. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es einige Sahaba gegeben hat, die traurig darüber waren, dass sie zwar in diesem Leben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen sind, aber wenn sie dann gestorben sind, dann werden sie wohl nicht mehr mit ihm zusammen sein, wie Thauban, der Maula des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sagte, sinngemäß, wenn ich, den Hadith haben wir letztes Mal vorgelesen, dann sagte er, wenn ich, o Gesandter Allahs, ins Paradies kommen sollte, dann wirst du sowieso auf einer anderen Stufe sein als ich. Und dann sagt er, und wenn ich nicht ins Paradies kommen sollte, dann werde ich dich sowieso überhaupt niemals sehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im 69. Vers die Tür geöffnet, dass jeder von uns mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zusammen sein kann, vorausgesetzt, er gehorcht Allah und gehorcht seinem Gesandten. Und zur Gehorsamkeit Allahs gegenüber und zur Gehorsamkeit des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, die ein Teil der Gehorsamkeit Allahs ist, gehört es, dass Allah uns die Möglichkeit hier gegeben hat, ihm gehorsam zu sein. Also Allah hat uns hier die Möglichkeit gegeben, gehorsam zu sein. Deswegen sieht man, wie wunderbar die Verse in Einklang miteinander sind. Denn man könnte sich fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Warum spricht er im 69. Vers über wie das, mit wem man im Jenseits zusammen sein wird, wenn man gehorsam war. Und danach plötzlich spricht er über den Kampf, ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala bereitet die Seelen darauf vor, was er jetzt gleich sagen will. Ja. Allah sagte im 74. Vers, so sollen denn diejenigen auf Allahs Weg kämpfen, die das diesseitige Leben für das Jenseits verkaufen. Also, nachdem wir nun auf der Hut sein sollen, wie Allah uns im 71. Vers erklärt hat, gibt er uns jetzt eine Möglichkeit, besser gesagt eine Aufforderung, auf Allahs Weg zu kämpfen. Was bedeutet es, auf Allahs Weg zu kämpfen? Es bedeutet, mit der Absicht zu kämpfen, die Folgendes zum Ziel hat, und zwar, dass Allahs Worte die Oberhand gewinnen. Dass Allahs Worte die Oberhand gewinnen, kein Muslim mehr verfolgt wird, jeder Muslim seine Religion frei ausüben kann und die, wie gesagt, das letztendliche Wort, das Wort Allahs, das heißt, Allahs Wort ist das, was zählt und was regiert und was den Entschluss fasst. Und wer dies tut, der befindet sich auf dem Weg Allahs. Wer allerdings mitkämpft und eine andere Absicht hat als diese, so befindet er sich eben nicht auf dem Weg Allahs. Auf Arabisch, fi sabilillah. Und Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt für diejenigen, die mit dieser Absicht kämpfen, dass sie in Wirklichkeit ihr eigenes Leben verkaufen und dafür das Leben des Jenseits einkaufen. Und das sind nämlich Leute, das macht nur jemand, der vollkommen vom Jenseits überzeugt ist. Also normalerweise, jeder Mensch liebt sein diesseitiges Leben, sein weltliches Leben. Wenn er aber alles, was er hat, das Wertvollste, was er hat, seinen eigenen Körper, seine eigene Seele, wenn er aufgibt zu leben für Allah subhanahu wa ta'ala, das bedeutet, dass er vollkommen vom Jenseits überzeugt ist und vollkommen daran glaubt, dass er nach diesem Leben wieder auferweckt werden wird und dass ihm eigentlich nur dass das Sterben nichts anderes bedeutet, als der Todesengel nur darauf wartet, deine Seele auf sich zu nehmen. Also hier sehen wir, dass jemand, der so etwas macht, ist vollkommen überzeugt vom Jenseits. Und ist ein Zeichen von Iman, ist ein Zeichen von Glauben. Und er hat mehr Glauben als jemand, der sich daran weigern würde. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala als frohe Botschaft, noch bevor sie überhaupt anfangen: Und wer auf Allahs Weg kämpft und dann getötet wird oder siegt, dem werden wir von uns aus oder dem werden wir großartigen Lohn geben. Denn das Tolle ist bei diesem Fisabilillah, bei diesem sich abmühen, Fisabilillah, Al-Jihad heißt ja eigentlich das sich abmühen, ja, dass es eigentlich egal ist, oder fast egal ist, ob du siegreich zurückkehrst nach Hause oder ob du als Märtyrer nach Hause getragen wirst oder begraben wirst. Weil in beiden Fällen erwartet dich von Allah subhanahu wa ta'ala eine gewaltige Belohnung. Dazu sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam folgenden Ausspruch: Tadamman Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadan fi sabili wa imanan bi wa tasdiqan bi rasuli fahuwa alayya daminun an udkhilahu aljannah أو ارجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلف أو خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der bei Imam Muslim rahimahullah in seinem Sahih-Werk überliefert worden ist: Allah garantiert für denjenigen, der auf seinem Weg hinauszieht, wenn der einzige Grund, warum er hinausgezogen ist, derjenige ist, dass er auf Allahs Weg kämpft. Ja, also die Absicht ist hier das absolut Entscheidende. Dann schwenkt es jetzt um. Jetzt ist ein Hadith Qudsi. Also Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Der einzige Grund ist also für so eine Person, wenn der einzige Grund ist für solch eine Person, dass er hinauszieht, um auf meinem Weg zu kämpfen, weil er an mich glaubt und weil er an meinen Gesandten glaubt, dann übernehme ich die Garantie dafür, dass ich ihn ins Paradies eingehen lassen werde. Oder ich übernehme die Garantie dafür, dass er wieder nach Hause gehen wird, von dort, wo er hinausgegangen ist. Indem er das mitnimmt, was er eben an Belohnung und an Beute abbekommen hat. Ja? Ihr wisst ja natürlich, dass bei einem Feldzug die Feldherren oder die überhaupt alle Soldaten, wenn es eine Kriegsbeute gibt, wird sie nach bestimmten Gesetzen verteilt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist. Jede Wunde, die durch den Kampf fi sabilillah entstanden ist, wird am jüngsten Tag erscheinen, wie an dem Tag, an dem sie entstanden ist. Sie wird die Farbe von Blut haben, ganz normal, wie es damals war. Aber der Geruch wird so sein wie der Geruch von Moschus, auf Arabisch Misk. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand die Seele Muhammads ist, wenn es für die Muslime nicht schwer fallen würde, wenn es den Muslimen nicht schwer fallen würde, würde ich bei keinem einzigen Feldzug daheim bleiben. Würde ich bei keinem einzigen Feldzug fi sabilillah auf dem Weg Allahs daheim bleiben. Niemals. Aber ich finde für sie keine Mittel, sodass ich sie mitnehmen könnte. Und sie auch nicht, sodass sie mir folgen könnten. Also die Sache ist eben, nicht bei jedem Feldzug hat man die Mittel, dass jeder einzelne Muslim mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hätte mitgehen können. Und auch die Leute, wenn sie wollten, hätten nicht die Möglichkeit gehabt. Also weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte es ihnen zur Verfügung stellen, das Reittier oder die Rüstung oder was auch immer, und noch konnten sie es selbst nicht leisten. Ja? Und deswegen haben ja manche sogar geweint, dass sie nicht mitgehen durften mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber er sagt, deswegen sagt er, aber ich finde für sie keine Mittel, sodass ich sie mitnehmen könnte, und sie auch nicht, sodass sie mir folgen könnten. Und dann sagte er, wenn es ihnen nicht schwerfallen würde, daheim zu bleiben, also nicht mit mir mitzugehen, dann sagt er, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand die Seele Muhammads ist, ich wünschte mir, dass ich an einem Feldzug auf dem Weg Allahs, auf dem Pfad Allahs mit teilnehmen darf und dann ermordet werde und dann wieder teilnehmen darf, also werde ich erweckt und wieder teilnehmen darf und dann wieder ermordet werde und dann wieder teilnehmen darf und dann wieder ermordet werde. Also das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er ist derjenige, der immer die Wahrheit spricht und derjenige, dem geglaubt werden muss, beschreibt uns auch in diesem Hadith und auch anders, in einem anderen Hadith, dass der größte Wunsch, den ein Märtyrer sich wünscht, nachdem er gestorben ist, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihm zeigt, was er alles an Belohnungen erhalten wird, ist, dass er sagt, O Allah, lass mich bitte noch einmal zum Diesseits zurückkehren, für dich sterben und nochmal wieder zurückkehren und so weiter, wie der Prophet es eben hier beschrieben hat. Aufgrund der gewaltigen Belohnung, die man eben versprochen bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in einem Hadith bei Imam Muslim, bei Abu Dawud, bei An-Nasa'i und bei Ibn Majah, ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيب غنيمة تم لهم أجرهم.
Jede Kompanie, die sich auf
den Weg Allahs, die auf dem Weg Allahs hinauszieht und dadurch eine Beute ergattert, eine Beute bekommt, eine Beute erlangt, die haben 2/3 ihrer Belohnung bereits im Diesseits bekommen, die sie hätten im Jenseits bekommen sollen. Und es bleibt ihnen dann noch 1/3 übrig, was sie also noch im Jenseits bekommen werden. Wenn sie allerdings keine Beute ergattert haben, dann bekommen sie im Jenseits ihre vollständige Belohnung. Ja? Der letzte Teil, Vers, den wir gerade gelesen haben, und wer auf Allahs Weg kämpft und dann getötet wird, also Märtyrer wird, Shahid auf Arabisch, ja, oder siegt, ist egal, eins von den beiden, dem werden wir großartigen Lohn geben. Kämpft gegen wen? Gegen diejenigen, die Gelehrten im Fiqh, im Kitab al-Jihad erwähnt haben, dass man gegen die kämpfen muss. Gehen wir zum nächsten Vers, die Geschwister. 75. Vers. Was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg kämpft? Und zwar für die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern, die sagen, unser Herr, bringe uns aus dieser Stadt heraus, deren Bewohner ungerecht sind, und schaffe uns von dir aus einen Schutzherrn und schaffe uns von dir aus einen Helfer. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass der Dschihad nicht von Anfang an gesetzlich war, sondern als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Mekka noch war, gab es keinen Dschihad in dem Sinne, wie wir ihn meistens verstehen, also den Dschihad, den Kampf, ja, mit den Waffen. Den gab es nicht. Der Allah subhanahu wa ta'ala hatte angeordnet, dass man verzeihen soll. Selbst wenn man angegriffen wurde, musste man vergeben und durfte nicht die Waffe gegen ihm anderes heben. Das haben wir alhamdulillah schon gelernt, als wir in Surat al-Baqarah waren, als Allah sagte, fa'fu wasfahu. Ja. Wie dem auch sei, nachdem die Muslime nach Medina ausgewandert sind, kam dann irgendwann mal die Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie kämpfen dürfen. Und die Muslime sind so. Die Muslime machen das, was Allah sagt. Am Anfang, ihr dürft nicht kämpfen, wir kämpfen nicht. Später, wir dürfen kämpfen, jetzt kämpfen wir. Wenn es sein muss, müssen wir. Wenn es nicht sein muss, machen wir trotzdem, wenn es besser für uns ist. Ja? Die Muslime sind einfach geleitet von Allah, wie Allah es ihnen, was Allah ihnen erlaubt, machen sie. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala verbietet und erlaubt, was er will und wann er will und wie er will. Und nachdem eben der Vers aus Surat al-Hajj abgesandt worden ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala das Kämpfen legal gemacht hat, für legal erklärt hat, gab es eben Leute, die sich weigern wollten. Die sich weigern wollten zu kämpfen. Und er sagt deswegen, was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg, und zwar auch für die Unterdrückten, kämpfen wollt. Die Unterdrückten, die Geschwächten, die Schwachen unter ihnen. Der Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, kuntu ana wa ummi min al-mustad'afin. Er sagte, ana min al-wildan wa ummi min al-nisa. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte, ich und meine Mutter gehörten zu diesen Unterdrückten, also die Allah hier ermeint, die Unterdrückte. Ich gehörte zu den Kindern und ich war eine von den Kindern, sie war eine von den Frauen. Ja? Weil Allah erwähnt er hier, und zwar für die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern. Ja? Er war eben ein kleiner Junge und seine Mutter war eben eine von den unterdrückten Frauen. Und deswegen, liebe Geschwister, unter Übereinkunft der Tafsir-Gelehrten geht es in diesem Vers um die Unterdrücker von Mekka. Diejenigen, die Muslime unterdrückt haben, die in Mekka waren und die nicht auswandern konnten nach Medina. Und zu ihnen gehörten eben Abdullah ibn Abbas zu Beginn und seine Mutter, wie er es sagt in der Hadith, also die Aussage von Abdullah ibn Abbas ist vorbei in Sahih al-Bukhari. Und das ist eben ein Hadith, ein Mawquf. Das ist natürlich ein Ausdruck der Verwunderung. Allah sagt, was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg und zwar für die Unterdrückten und so weiter kämpft? Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Ausdruck der Verwunderung ist einer seiner Eigenschaften, wie er in Surat As-Safat auch ausdrücklich erwähnt hat. Und trotzdem, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles und er weiß auch den Grund dafür, warum sie das nicht gemacht haben. Aber ihr wisst, wenn man so einen Ausdruck verwendet, dann steckt so unter anderem dahinter eine Art Kritik. Ja? Warum macht ihr das nicht, obwohl ihr daran glaubt, dass es besser für euch ist? Warum macht ihr das nicht, obwohl ihr behauptet, gläubig zu sein? Ausdruck der Verwunderung. sie bekämpfen nicht Leute, die ihre eigenen Geschwister unterdrücken. Was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg, und zwar für die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern kämpft, die sagen, unser Herr, sie machen Dua und flehen Allah an, bringe uns aus dieser Stadt heraus. Die Stadt ist Mekka. Deren Bewohner ungerecht sind, klar, weil sie die Muslime unterdrückt haben und sie wollten nicht, dass die Muslime den Tawhid verbreiten. Und schaffe uns von dir aus einen Schutzherrn und schaffe uns von dir aus einen Helfer. Und daraus abgeleitet und auch aus anderen Quellen ist es eine Pflicht der Muslime, sollte es Gefangene geben von den Muslimen anderswo, dass sie befreit werden. Und das ist ein Sinn von Al-Jihad, dass man natürlich unterdrückte Menschen befreit. Und deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in anderem Hadith, Fukkul Ani, yani al-Asir, wa at'imu al-Ja'i' wa udu al-Marid. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, befreit den Leidenden, gemeint ist derjenige, der gefangen ist, befreit den Gefangenen und gebt dem Hungrigen zu essen und besucht die Kranken. Der Hadith ist eben bei Sahih al-Bukhari. Allah sagt weiter im 76. Vers, diejenigen, die glauben, kämpfen für Allah, oder diejenigen, die glauben, kämpfen auf Allahs Weg, und diejenigen, die ungläubig sind, kämpfen auf dem Weg der falschen Götter. Warum auf dem Weg der falschen Götter? Also hier ist wieder ein Zeichen von Iman, weil diese Beweise, diese Verse beweisen unter anderem wieder die Aqidah von Ahl Sunnah al-Jama'a, dass eben die Taten Teil des Glaubens sind. Dass der gläubige Mensch kann kein vollkommen gläubiger Mensch sein, bis er nicht das umsetzt, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Wenn du nur teilweise umsetzt, ist dein Iman eben teilweise unvollständig. Je weniger du umsetzt, desto weniger ist dein Iman. Desto tiefer ist dein Iman-Pegel. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier, dass die Ungläubigen auf dem Weg der falschen Götter kämpfen? Klar, weil dadurch, dass sie gegen die Leute des Tawhid kämpfen, verbreiten sie und unterstützen sie den Schirk. Und unterstützen sie und verbreiten sie das Unheil und die Ungerechtigkeit. Und was ist die größere, was für eine Ungerechtigkeit gibt es noch schlimmer als der Schirk? Gibt es nicht. So kämpft gegen die Gefolgsleute des Satans, ja, also die Kuffar, und habt keine Angst vor ihnen, denn gewiss, die Liste des Satans ist schwach. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala auch über die Juden im Koran gesagt hat, dass wenn sie kämpfen, dann kämpfen sie hinter einer Wand, min wara'i judr, oder min wara'i jidar, auch in einer Lesart, weil eben diese Leute, wenn sie wirklich vom Jenseits fest überzeugt wären und wirklich daran glauben und überzeugten, dass sie ins Paradies eingehen werden, dann würden sie keine Angst haben, wie die Muslime. Ja? Aber bei ihnen ist eben der Fall und bei ihnen ist eben die Feigheit im Vordergrund und deswegen würden sie niemals, also in solchen so direkt mit einem kämpfen, sondern eben hinter Wänden oder hinter irgendwelchen Sachen, die sie vor ihnen beschützen würden. So kämpft gegen die Volksleute des Satans, gewiss, die Last des Satans ist schwach. Übrigens, Satan, der Shaitan, wenn man sagt der Shaitan, dann meint man damit Iblis, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat in Surat Al-An'am darauf hingewiesen, dass es genauso Shayatin, also Shayatin ist der Plural von Shaitan, der Plural von Satan, gibt von den Menschen. Ja? Der Shaitan ist ein Shaitan, ist einfach eine üble Seele. Das ist egal, ob das ein Mensch ist oder ein Djinn ist. Also deswegen brauchen wir vor den Gefolgsleuten des Satans keine Angst haben, weil die Liste des Satans ist schwach. Sie können nicht gegen eine Armee von Gläubigen standhalten. Und wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Armee von 12.000 Mann wird nicht durch ihre Anzahl verlieren. Ja? Sondern gibt eben andere Gründe, die auch eine Rolle spielen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiter im 77. Vers, siehst du nicht jene, zu denen gesagt wurde, haltet eure Hände zurück und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat. Als ihnen dann aber vorgeschrieben wurde zu kämpfen, fürchtete auf einmal eine Gruppe von ihnen die Menschen so, wie sie Allah fürchten oder noch mehr. Und sagten, unser Herr, warum hast du uns vorgeschrieben zu kämpfen? O, würdest du uns doch auf eine kurze Zeit zurückstellen? Sag, der Genuss des Diesseits ist gering und das Jenseits ist besser für jemanden, der gottesfürchtig ist, der Taqwa hat. Und euch wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Liebe Geschwister, dieser Vers bezieht sich nach manchen Gelehrten, Tafsir-Gelehrten wie Shawkani, auf die Heuchler. Aufgrund der vorangegangenen Verse. Aber, Wallahu A'lam, es gibt auch eine zweite Ansicht, dass sich das eher bezieht auf die schwachen Gläubigen und nicht Heuchler. Und klar ist es eine Form von Heuchelei, nur wenn wir sagen, die Heuchler, dann meinen wir normalerweise damit die große Heuchelei. Dann meinen wir Leute, die eigentlich Kuffar sind, aber nach außen hin vorgeben, Muslime zu sein. Und was eben jetzt darauf hinweist, ist, dass es eben um die schwachen Gläubige geht, ist eben die Aussage von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dass Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, ein Sahabi, dass Abdurrahman ibn Auf und seine Leute, ich lese den Text auf Arabisch, wie immer, an Abdurrahman ibn Auf, an Abdurrahman ibn Auf wa ashaban lahu atabu an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqalu, ya Nabiyya Allah, kunna fi izza wa nahnu mushrikun. وإذا كنا في غزو عفوا كنا في غزو ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم فلما حوله إلى المدينة أمر بالقتل فأنزل الله أمره بالقتل فأنزل الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله إلى آخر الآية. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما sagte, dass Abdurrahman ibn Auf und einige seiner Freunde zum Gesandten Allahs, zum Propheten صلى الله عليه وسلم kamen und gesagt haben: O Prophet Allahs, als wir noch Götzendiener waren, da haben wir immer auf Feld, waren wir immer auf Feldzügen. Die wollen damit sagen, wir waren da immer also am Kämpfen, wir waren immer also angesehene Leute und niemals Unterdrückte. Nachdem wir den Iman angenommen haben, nachdem wir Muslime geworden sind, sind wir plötzlich Unterdrückte geworden. Weil wir eben nicht mehr kämpfen, meinten sie damit. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, inni umirtu bil afu, mir ist angeordnet worden zu vergeben. Fala tuqatilu al-qawm, deswegen bekämpft die Leute nicht. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aber nach Medina gegangen ist, hat Allah ihm angeordnet zu kämpfen. Und dann war es so, dass manche von ihnen gesagt haben, genau das, was Allah eben im Koran hier erwähnt hat. Sie sagten, O Allah, also es war am Anfang so, und das trifft natürlich auch viele Leute zu, wenn ihnen gesagt wird, du musst ein Muslim sein, du brauchst nur beten, fasten und Zakat und so, und dann bist du ein guter Muslim. Und dann hat sich das, aber sie vergessen, dass das eben ein Teil des Islam ist und dass die Säulen des Islam, auf denen der Rest aufgebaut ist. Und in den Säulen geht es nicht, aber mit den Säulen alleine tut es sich auch nicht. Und den Leuten, wenn ihnen gesagt wird, haltet euch eure Hände zurück, gemeint ist also, geht nicht in den Kampf. Geht nicht in den Kampf. Das war also bevor die Pflicht zum Dschihad kam. Und da waren die Muslime nämlich noch wenige. Und wenn sie gekämpft hätten, wären sie der Gefahr ausgesetzt, dass eben der Islam ganz vernichtet wird. Ja? Stellt euch vor, in der Schlacht von Badr wäre der Prophet auch dann umgebracht worden. Das wäre ein Problem gewesen. Also wie gesagt, also der Islam, also warum habe ich auch noch die Schlacht genannt? Weil die Kuffar wollten ja gerade da die Muslime ein für alle Mal ausradieren. Ja? Das wäre ein Problem gewesen. Aber erst, und deswegen kam der Kampf, der Aufruf zum Dschihad erst später. Und deswegen gibt es keinen Dschihad im Islam, wenn man nicht davon überzeugt ist als Muslime, dass man auch den Kampf irgendwie gewinnen kann. Und was macht denn das dann für den Sinn des Ganzen? Naja, als ihnen gesagt wird, kämpft nicht, bleibt zu Hause, betet, macht Zakat und so, da war alles in Ordnung. Mit Zakat ist übrigens hier nicht die Zakat gemeint, die wir normalerweise verstehen, wo es bestimmte Voraussetzungen gibt, wo es bestimmte Bedingungen gibt, dass man Zakat zahlen muss und so weiter, sondern das war noch in der mekkanischen Periode Und da gab es noch die allgemeinen Spenden. Zakat war einfach eine Form von Spende, klar, aber nicht eben nach festem Maße vorgegeben, mit den Bedingungen, die wir heutzutage kennen, sondern war einfach eine Art Sadaqa. Als ihnen dann aber vorgeschrieben wurde zu kämpfen, fürchtete auf einmal eine Gruppe von ihnen die Menschen, so wie sie Allah fürchten. Ja, oder, so. Oder noch mehr. Naja, sie machen dann eben nicht mehr, was Allah gesagt hat. Machen lieber etwas, was die Menschen von ihnen verlangen. Und sie haben eben Angst vor dem Tod. Sie haben Angst bekommen vor dem Tod und gesagt, unser Herr, warum hast du uns vorgeschrieben, jetzt zu kämpfen? Warum jetzt schon? Oh, würdest du uns doch auf eine kurze Zeit zurückstellen, bis wir endlich dafür bereit sind? Ja? Also entweder wollten sie so lange zurückgestellt werden, bis sie bereit sind, oder eben bis die Zeit ausgelaufen ist und der Kampf eben gar nicht mehr da ist, weil sie zum Beispiel gestorben sind. Also, Allah subhanahu wa ta'ala sagte aber, oder will uns damit belehren, dass sie Geduld haben hätten müssen und dass sie sich ergeben hätten müssen. Und die Antwort darauf lautet ganz einfach, sagt, der Genuss des Diesseits ist gering. Und deswegen lohnt es sich überhaupt nicht zu warten, dieses Leben vorzuziehen. Und das Jenseits ist besser für jemanden, der gottesfürchtig ist. Klar. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, "Mawdi'u sawtin fil Jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha." Er sagte, der Ort, an dem man eine Peitsche hinlegt, im Paradies, ihr könnt euch eine Peitsche vorstellen, wie viel Quadratzentimeter das einnehmen wird, so ein dünnes Ding. Er sagte, dieser Ort, an dem wo du deine Peitsche hinlegst, ist besser als das Diesseits und alles, was es darin gibt. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Also ist praktisch egal, was es im Paradies gibt, ist es besser als was es im Diesseits gibt. Aber der Mensch ist komisch. Er bevorzugt 10, 20, 30, 40 Jahre in Sünden zu leben und das Jenseits dafür ganz zu verlieren, anstatt dass er lieber 10, 20, 30, 40, 50, 60, lass es 100 Jahre sein, in Armut verbringt, dem Haram aus dem Weg geht, Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht, einfach nur sich ein bisschen, ein paar Jahre lang zusammenreißt und einfach betet, fastet, macht was Allah tut, wie eine Maschine, macht einfach was Allah will von einem und verlässt einfach alles verboten, einfach für ein paar Jahre. Er muss nur warten, bis der Todesengel kommt. Wenn er in dem Zustand dann abberufen wird, wird er ein glücklicher Mensch sein. Aber wenn er dann stirbt, während er in Sünden ist, was hat er dann gewonnen? Er hat weder diesseits richtig gelebt, weil nur die Gläubigen leben wirklich in diesseits, weil sie fühlen sich zufrieden. Und sie sehen, das hat er dann auch verloren. Und hier hören wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass sogar die Stelle, auf der wir eine Peitsche erlegen würden, also eine Sache, ich weiß nicht, wo man Peitschen aufbewahrt, irgendein Behälter, was nichts wert ist, ist im Jenseits besser als das gesamte diesseits und alles, was es darin gibt, Geld, Gold, Silber, Regieren, Schlösser, alles, was es gibt. Warum? Weil du kannst Ewiges nicht mit Endlichem vergleichen. Du kannst Ewiges nicht mit Endlichem vergleichen. Und darüber gibt es mehrere Hadithe, dass der Prophet es anspornt, eben an das Jenseits zu denken und nicht an das Diesseits. Und dann auch noch Allah sagt, und das Jenseits ist besser für jemanden, der gottesfürchtig ist. Klar. Weil der Gottesfürchtige, dem wird die Abrechnung leicht fallen. Aber das Jenseits ist nicht besser für jemanden, der nicht gottesfürchtig ist. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist ein Problem für ihn. Weil mit ihm wird abgerechnet werden. Für jede Sache, die er getan hat. Und euch wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Das kann von Vorteil sein, kann von Nachteil sein. Der Vorteil ist, dass auch jede gute Tat, die wir tun, Allah wird sie uns vergelten. Und wir werden nicht ungerecht behandelt werden. Der Nachteil kann aber für die Sünder sein, dass egal was sie gemacht haben an schlechten Sachen, egal was, der Ungläubige wird zur Rechenschaft gezogen. Nicht nur für das er nicht gebetet hat, nicht gefasst hat und nicht Muslim war, sondern für alles, was er nicht getan hat. Für alles, jede Pflicht, die er hätte als Muslim machen müssen, wenn er Muslim wäre, wird er genauso als Ungläubige dafür zur Rechenschaft gezogen, bestraft. Ja? Sogar für das Essen, für das Trinken, was er eingenommen hat, wird der Ungläubige bestraft werden im Jenseits. Weil er hat es zu sich genommen, zu Unrecht. Er hat es einfach zu Unrecht zu sich genommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und euch wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt, wala tudlamuna fatila, und der Leser für den Kathir und Al-Kisai, Al-Kisai und Hamza und Khalaf und Abu Ja'far und Rauh heißt es, وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, und ihnen wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Also den Gläubigen und den Ungläubigen. Wo immer ihr auch seid, wird der Tod euch erfassen und wäret ihr in hochgebauten Türmen. Liebe Geschwister, die Aqidah, die Allah subhanahu wa ta'ala uns hier beibringen möchte in den folgenden Versen, die wir inshallah auf das nächste Mal verschieben, ist diejenige, dass der Tod wird einen ereilen, egal wo man ist. Das haben wir in Surat Al-Imran, in der Surah vor dieser Surah, ausdrücklich gesagt und gelernt, dass der Tod einen ereilen wird, egal ob man in diesem Moment im Kampf ist oder zu Hause ist. Das ist völlig wurscht. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir schon vorgeschrieben, hat schon bestimmt, dass du an Tag so und so, am Ort so und so, in der Zeit, um die Zeit so und so, sterben wirst. Der Todesengel wird kommen, deine Seele nehmen. Ob du hier, egal wo du bist, hat es vorgeschrieben, dass diesen Zeitpunkt passieren wird. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala spornt die Leute an, das zu tun, was Allah von ihnen verlangt hat, weil sowieso der Tod nicht hinausgeschoben wird, noch früher irgendwie eintreffen wird aufgrund irgendeiner Handlung von uns. Überhaupt nicht. Ja? Stirbst du, wie man auch sagt, stirbst du nicht durch das Schwert, dann stirbst du durch einen anderen Grund. Irgendeinen Grund wirst du haben, aber hier wirst du genau zu diesem Zeitpunkt sterben, denn Allah subhanahu wa ta'ala für dich schon bereits bestimmt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.